niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Allzeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tode überliefert um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden auch wir. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl der Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Deshalb ermatten wir auch nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig.
Da wir diesen Dienst haben, mit diesen Worten beginnt Paulus dieses vierte Kapitel des zweiten Korintherbriefes. Da wir diesen Dienst haben. Die Bibel spricht viel von dem, was wir haben. Die Bibel sagt, wir haben die Erlösung durch sein Blut. Und Erlösung heißt ja eigentlich Loskaufung. Da ist ein Lösegeld gezahlt worden. Wir sind losgekauft. Die Bibel sagt, wir sind losgekauft von der Macht der Sünde. Wir sind losgekauft aus der Macht des Todes. Und wir sind losgekauft aus der Macht des Teufels. Diese drei großen Mächte, die das Leben so bestimmen. Die Sünde, der Tod und der Teufel. Die haben kein Recht mehr an uns. Und darum sterben wir auch nie in den Tod hinein, sondern immer in das Leben. Wir haben Erlösung durch sein Blut, Loskaufung. Wir haben, sagt Epheser 1,7 weiter, wir haben die Vergebung der Vergehungen. Man könnte auch Kränkungen hier übersetzen. Wir alle haben Gott vielfach gekränkt, indem wir seine Liebe missachten, seinen Willen missachten, ihm misstrauen, immer wieder neu denken, dass er es doch nicht gut mit uns meint, immer wieder unseren eigenen Willen durchsetzen, immer wieder unseren eigenen Weg gehen. All diese Dinge sind Kränkungen Gottes. Die tun Gott weh, die verletzen Gott. Und wir wissen doch alle, wie das ist, wenn Menschen uns kränken, uns wehtun. Und es ist unermesslich, welch ein Maß an Kränkungen der lebendige Gott, von dem die Bibel sagt, dass er Liebe ist, dass er aushalten muss, von uns, von jedem von uns. Was für ein Maß an Kränkungen, an Schuld. Und die Bibel sagt, wir haben die Vergebung der Kränkungen Gottes. Wir haben die Vergebung der Vergehungen an Gott und seinem Willen. Die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 15, wir haben einen hohen Priester, der Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Das ist ein Gott, der nicht so weit drüber steht, dass er nur den Kopf schüttelt über uns, über unserer schwachen Art, unserem schwachen Willen, unserem schwachen Leben. Sondern wir haben einen Gott, wir haben einen Herrn, der Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Wunderbar. Die Bibel sagt in 1. Johannes 2, Vers 1, wir haben einen Fürsprecher, einen Beistand, einen Rechtsbeistand bei dem Vater, Jesum Christum, den Gerechten. Ich weiß aus meinen Prozessen, wie wichtig das oft für Menschen ist, dass sie einen Rechtsbeistand haben, dass sie nicht allein vor Gericht stehen, dass sie nicht allein sich mit den Anklagen auseinandersetzen müssen. Und die sind immer ganz, ganz darauf angewiesen, einen Rechtsbeistand, einen Beistand zu haben. Und die Bibel sagt, wir haben so einen Beistand, Jesum Christum, den Gerechten. Die Bibel sagt in Johannes 5, Vers 24, in Hebräer 7, Vers 16, wir haben ewiges, unauflösliches Leben. Das ist heute schon in uns. Und das wird durchbrechen, wenn unser Körper einmal im Sterben zerbricht. Dann bricht dieses Leben, das wir jetzt schon durch den Geist Gottes in uns haben, dann bricht das die Bahn. Wir haben heute schon ewiges, unauflösliches Leben. Und in 1. Petrus 1, Vers 4, Epheser 1, 11 steht, wir haben ein unverwesliches Erbteil, das in den Himmeln für uns aufbewahrt wird. Da wird etwas aufbewahrt, ein Erbteil, ein wunderbares, herrliches, schönes Erbteil. Ewig, unvergänglich. Und das ist bei Gott sicher verwahrt, nicht in einem Schließfach irgendeiner Bank, wo dann doch wieder Leute einbrechen. Das ist sicher verwahrt bei Gott. Das wartet auf uns. Wir haben. Wir könnten jetzt eine lange Liste, eine Woche hier sitzen und könnten gemeinsam über das reden, was wir eigentlich als Kinder Gottes, als Christen in Christus alles haben. Wir müssen uns nur klar machen, das alles haben wir nicht in uns selbst. In uns selbst haben wir unseren Stolz, unseren eigenen Willen, unsere eigenen Pläne. Das haben wir in uns selbst. Wir haben vielleicht auch ein Auto und ein Haus und eine Yacht. Aber das sind nicht Dinge, die tragen, die bleiben, die wirklich wichtig sind. Das, was wirklich wichtig ist, das haben wir nur in Jesus Christus. Und wenn die Bibel sagt, in Jesus Christus, dann heißt das in seiner Person. Dann heißt das in Lebensgemeinschaft mit ihm. Indem wir mit Christus verbunden sind, durch den Glauben, mit ihm leben, haben wir Anteil an dem, was alles in Christus ist. In Christus haben wir das alles. Und es ist vielleicht wirklich mal sinnvoll, wenn wir uns zu Hause mit unserer Bibel in Ruhe hinsetzen und uns mal eine Liste machen von all dem, was uns von Gott in Christus geschenkt worden ist, dann beginnt das Herz zu jubeln. Das vertreibt Unzufriedenheit und das vertreibt auch den Neid. Es gibt ja ein ganzes Lied, das nur das besingt, was wir in Christus haben. Und das haben wir gerade zum Eingang gesungen. Ich weiß nicht, wie bewusst, wenn man so ein Lied singt, dann gehen ja manchmal auch die Gedanken in andere Richtungen. Ich weiß nicht, wie bewusst ihr dieses Lied gesungen habt. Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Wir haben eine Wahrheit, die niemals untergeht. Wir haben eine Speise der Welt hier unbekannt. Wir haben einen Tröster voll heiliger Geduld. Wir haben einen Helfer voll Liebe, voller Huld. Wir haben eine Zuflucht in jedem Sturm und Not. Dieses Lied 1013, das finde ich klasse. Es ist nicht so schwer zu singen. Singt doch mal zu Hause für euren Herrn. Türen zu, muss ja keiner hören. Für ihn. Singt einfach mal dieses Lied, so wie ihr gerade musikalisch das könnt. Für ihn. Dieses Lied von dem, was wir in Christus haben. Das führt zur Anbetung. Und das bringt die Freude in uns ganz neu zum Durchbruch. Und all das, was wir haben, das wird zusammengefasst von dem Andreas, als er seinem Bruder Simon in Johannes 1, Vers 41, ganz am Anfang des Evangeliums sagt, stell dir vor, mein lieber Bruder, wir haben den Messias gefunden. Wir haben den Messias, den Christus, den Erlöser, den Retter. den Helfer. Den haben wir gefunden. Und wer Jesus gefunden hat, der hat all das, wovon die Bibel spricht. Und deshalb schließt doch dieses tolle Lied hier, 1013 aus unseren blauen Liederbüchern, mit diesem jubelnden Satz: Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Ihr kennt diese Petruschka-Puppen? Eine große Puppe außenrum und viele kleine Puppen innen drin. Man macht die auf, ist noch eine drin, man macht die auf, ist noch eine drin, bis dann am Ende so eine ganz kleine noch rauskommt. Da sind ganz viele Puppen in dieser einen großen drin. Und so ist es mit unserem Herrn. In ihm ist unglaublich viel verborgen. Und das dürfen wir auspacken, das dürfen wir uns aneignen, das dürfen wir im Glauben nehmen. Das müssen wir uns natürlich auch bewusst machen, was alles sich da in Christus eigentlich für uns verbirgt. Wenn wir früher ein Geschenkpaket in den Osten geschickt haben, und das war oft der Fall, das weiß ich noch sehr gut, wie oft du Pakete gepackt hast in den Osten. Und da habe ich mich jetzt bei diesem Thema daran erinnert, da mussten wir immer eine Liste beifügen in dem Paket. Für die Überwachung, klar, ne? Wir wollten wissen, was da drin ist. Da musste alles ganz konkret aufgeführt sein und vollständig, was in diesem Paket war. Diese Liste musste beigefügt werden. Und so denke ich, ist es einfach schön, wenn wir vielleicht zu Hause uns mal hinsetzen und eine Liste machen von all dem, was wir in Christus haben dürfen. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob auf dieser Liste auch steht, dass ihr einen Dienst geschenkt bekommen habt. Paulus sagt, da wir diesen Dienst haben. Würde das auf eurer Liste stehen, dass ihr einen Dienst geschenkt bekommen habt? Jeder einzelne von uns hat mit dem Geschenk des Heiligen Geistes, des Glaubens, der Erlösung, auch eine Gabe von Gott bekommen. Und jede Gabe verknüpft sich immer von Gott her mit einer Aufgabe. Gaben sind nie isoliert für uns, dass wir uns daran freuen, dass wir damit angeben, dass wir uns daran profilieren. Sondern wo Gott eine Gabe schenkt, ruft er uns immer in eine Aufgabe, sonst würde er uns die Gabe nicht geben. Von daher ist die Gabe, die wir haben, immer ein Ruf Gottes, diese Gabe in einer Aufgabe nur noch anzuwenden. Gott ruft uns in seinen Dienst. Gott schenkt uns einen Dienst. Paulus sieht den Dienst für Gott wirklich als Geschenk. Ich weiß nicht, wie wir das sehen. Paulus schreibt hier in Vers 1, da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind. Also Paulus sagt, das ist eine Gnade, dass wir Dienst von Gott geschenkt bekommen haben. Es ist eine Gnade Gottes, dass wir in seinem Dienst stehen dürfen. Sehen wir das auch so? Oder betrachten wir den Dienst für den Herrn eher als eine Last, eher als das Kleingedruckte im Vertrag, was dann unangenehm hinterherkommt? Wenn das so ist, wenn wir unseren Dienst für den Herrn persönlich so sehen, so empfinden, dann brauchen wir dringend einen Wechsel der Perspektive. Gott möchte nicht, dass wir seufzend, stöhnend und gezwungen in seinem Dienst stehen. Na ja, müssen wir ja machen. Daran hat Gott keine Freude. Aber dazu kommt es immer dann, wenn wir vergessen, welch eine Gnade und welch ein Vorrecht es ist, im Dienst dieses Herrn stehen zu dürfen. Irgendjemand dienen wir immer. Immer. Wir sind nicht die freien Menschen. Irgendjemand dienen wir immer. Die Bibel sagt, von Natur aus dienen wir der Sünde. Wir dienen dem Geld. Wir dienen der Befriedigung unserer Lüste. Wir dienen unseren Hobbys. Und wir dienen den Luftschlössern unseres Lebens. Wir dienen dem Teufel. wir dienen Menschen, wir dienen uns selbst. Irgendjemand dienen wir immer. Und wenn wir diese Angebote auf dem Arbeitsmarkt dieser Welt einmal im Geist durchgehen, dann sollte es eigentlich nicht mehr ganz so schwer fallen, den Dienst für unseren Herrn als Vorrecht zu begreifen. Manch einer ist stolz, bei einem ganz angesehenen Arbeitgeber beschäftigt zu sein, bei einer der führenden Firmen der Welt. Also immer, wenn ich in Baden-Württemberg bin und dann läuft mir jemand über den Weg, der bei Daimler arbeitet. Also da kannst du den Stolz raushören. Ich arbeite bei Daimler. Das ist eine Firma. Mein Arbeitgeber. Da arbeite ich. Oder ich habe einen Freund und Bruder, der arbeitet beim FC Bayern. Also wann immer der irgendwo auftaucht und danach gefragt wird, was machst du beruflich? Und er sagt, ja, ich arbeite richtig in der Zentrale beim FC Bayern. Da glänzen bei allen die Augen. Wow, der arbeitet beim FC Bayern. Kannst du mir eine Karte besorgen? Ist dann das Nächste. Ja. Das ist was, beim FC Bayern zu arbeiten. Und vielleicht sollten wir uns einmal bewusst machen, wirklich bewusst machen, wem wir da eigentlich dienen. Der lebendige Gott, der Schöpfer des Universums, der König aller Könige, der Herr aller Herren, er würdigt uns, in seinem Dienst stehen zu dürfen. Die Bibel sagt in 1. Korinther 3, Vers 9, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wow, Gottes Mitarbeiter. Überlegt euch das, wenn ihr nach Hause geht oder wie ihr hier sitzt, was ihr seid. Jeder einzelne von euch ist ein Mitarbeiter Gottes. Was für ein Vorrecht, was für ein Adel, was für eine Berufung. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Und in Epheser 1, Vers 5, da steht, er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Also, dass Gott uns auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, irgendwann berufen hat, zu seinen Kindern gemacht hat, das macht er für sich selbst, ganz auf ihn hinbezogen. Er möchte uns ganz zu sich hinziehen, in die Gemeinschaft mit ihm und, wenn wir es jetzt unter diesem Thema ausdrücken, in seinen ganz persönlichen Stab. Das ist was beim Militär, wenn man richtig beim Stab arbeiten darf, ja, beim Generalstab, da wo die Entscheidungen fallen. Wir dürfen im Stab Gottes arbeiten. Wow! Und in 1. Thessalonicher 1, Vers 9, da lesen wir, schreibt Paulus an die Gläubigen in Thessalonich, ihr habt euch bekehrt von den Götzenbildern zu Gott. Toll. Bekehrt von den Götzenbildern, von den tausend Götzen unseres Lebens zu Gott bekehrt. Aber wir merken schon, da fehlt jetzt was. Dahinter kann doch jetzt nicht die große Lehre kommen. Jetzt muss doch noch was kommen. Es kommt was. Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Bekehrt? Ja. Aber wozu? Das ist die Frage. Bekehrt ist nicht das Ende, bekehrt ist der Anfang. Der Anfang eines ganz neuen Lebens, der Anfang einer ganz neuen Beziehung und der Anfang eines ganz neuen Dienstes. Bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Herbsten sind heute nicht da, wir waren gestern zum Besuch bei ihnen beim Geburtstag und es ist prachtvoll, wie sie immer noch in all ihren persönlichen Bedrängnissen getragen sind von diesem und warten auf den Sohn aus den Himmeln. Das muss uns natürlich bei allem Dienst für Gott immer begleiten. Wenn wir diese Dimension, diese Perspektive verlieren und nur noch in der horizontalen denken, nur noch in dem arbeiten, was man hier in dieser Welt machen kann oder muss für Gott, werden wir sehr schnell zusammenbrechen. Wir brauchen in jedem Dienst, klein oder groß, ob uns gefällt oder nicht gefällt, immer diese Dimension nach oben, für ihn, zu ihm hin. Und dabei erwarten wir ihn, dass er kommt und uns zu sich nimmt. Diese Dimension gehört im Dienst immer dazu. Bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist die Berufung und Bestimmung. Darum geht's. Darum hat Gott uns zu sich gerufen. Und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Diese Perspektive brauchen wir im Dienst. Wir dürfen also dem lebendigen und wahren Gott dienen. Das ist das Vorrecht und das ist die Bestimmung unseres Lebens. Wir sehnen uns nach erfülltem Leben, ja, erfülltes Leben. Erfülltes Leben heißt seiner Bestimmung gemäß Leben. Erfülltes Leben heißt seiner Bestimmung gemäß Leben. Und überall da, wo wir sagen, unser Leben ist ja so leer und dieses Vakuum spüren, ist das nur ein Zeichen davon, dass wir nicht unserer Bestimmung gemäß leben. Nur im Dienst für Gott finden wir erfülltes Leben. Alles andere, sagt die Bibel, ist ein Haschen nach dem Wind. Da wir diesen Dienst haben, Paulus fährt fort, ermatten wir nicht. Ich weiß nicht, wie wir diesen Satz weiter formuliert hätten. Da wir diesen Dienst haben, seufzen und stöhnen wir unter seiner Last und ärgern uns über all die Faulenzer in der Gemeinde, die uns immer allein alles machen lassen. Wäre vielleicht eine Fortsetzung, die manch einem so aus seinem Herzen kommen würde. Der Dienst für Gott scheint uns doch eher die Ursache für Überlastung und Überforderung zu sein. Beruf und Familie fordern uns schon so viel ab. Und jetzt auch noch der Dienst für Gott. Oh Mann, das fehlt mir noch. Wie sollen wir das alles schaffen? Doch Paulus sieht den Dienst für Gott nicht als Ursache dafür, dass wir ermatten, sondern dafür, dass wir gerade nicht ermatten. Das hat mich überrascht und fasziniert. Wieder einmal stellen wir fest, wie so ganz anders die Lebenszusammenhänge im Dienst Gottes sind. Da wir diesen Dienst haben, ermatten wir nicht. Dieser Dienst ist gerade die Ursache dafür, dass wir nicht ermatten. Warum nicht? Warum ermatten wir nicht, da wir diesen Dienst haben? Warum nicht? Erstens, weil Gott uns für alles, was wir in seinem Auftrag tun, auch immer die nötige Kraft geben wird. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Immer. Für alles, was wir im Auftrag Gottes tun, gibt er uns auch die nötige Kraft. Gott wird uns nie einen Auftrag geben, ohne uns nicht zugleich die Kraft für diesen Auftrag zu schenken. Aber wohlgemerkt, nur für das, was wir in seinem Auftrag tun. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk. Sein Kunstwerk, sein Poem. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Wozu? Zu guten Werken. Wieder die Bestimmung unseres Lebens. Zu guten Werken. Dazu sind wir erschaffen, dazu sind wir Neuschöpfung, zu nichts anderem. Zu guten Werken. Zu was für guten Werken denn? Man kann ja so viel tun. Zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sollen also nicht in irgendwelchen guten Werken wandeln. Es gibt viele gute Werke, die man tun könnte. sondern wir sollen in den Werken wandeln, die Gott zuvor für uns bereitet hat. Das heißt, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan für unser Leben und Gott hat einen Plan für unseren Dienst. Gott hat einen Plan für unsere Aufgaben. Und diese Aufgaben, diese Werke, müssen wir immer wieder von Gott her entdecken lernen. Nicht einfach nur losmarschieren. Dazu gehört Ja sagen, uns nicht drücken. Dazu gehört aber auch Nein sagen. Nicht auf jeden Wagen aufspringen, der vorbeifährt und die Tür aufmacht. Beides. Das Ja sagen und das Nein sagen gehört beides dazu, wenn wir in den Werken lernen wollen zu leben, die Gott zuvor bereitet hat. Und die Kunst, wann ist es das Ja und wann ist es das Nein, die kriegen wir nur raus im unmittelbaren, persönlichen, täglichen Umgang mit Jesus. Anders nicht. Wir dürfen uns nicht von den Forderungen und Ansprüchen der Menschen bestimmen lassen, sondern wir müssen immer danach fragen, was der Auftrag Gottes für uns persönlich hier und jetzt ist. Nicht von außen bestimmt, sondern von innen geleitet. Darum geht's. Nicht getrieben, sondern geführt. Oh, das geht einem schnell verloren. Manchmal muss ich einhalten, mitnehmen und denke, hallo, du bist ja nur noch getrieben, nur noch von außen in irgendeiner Weise gesteuert und bestimmt. Stopp, halt, stimmt was nicht. So nicht. Nicht getrieben, sondern geführt. Und das ist gerade im Dienst Gottes so wichtig, denn nur so weit, wie der Auftrag Gottes geht, so weit geht auch seine Kraft in uns. Nur so weit der Auftrag geht, geht auch seine Kraft in uns. Wenn wir ermatten, liegt es also nicht am Auftrag Gottes, sondern an einem Handeln ohne Auftrag. Oder daran, dass wir in eigener Kraft und nicht in der Kraft Gottes das tun wollen, was er uns aufgetragen hat. Beide Möglichkeiten bestehen. Gott gibt eben nicht nur den Auftrag, er gibt auch die Kraft. Beides muss von ihm kommen, der Auftrag und die Kraft. Wer ohne göttlichen Auftrag oder wer in eigener Kraft handelt, wird früher oder später ermatten, müde werden, leerlaufen. Das hält keiner auf Dauer aus. Der Auftrag Gottes und die Kraft von Gott, das sind die beiden Dinge, die wir immer zusammenhalten müssen im Dienst für Gott. Damit wir nicht ermatten. Da wir diesen Dienst haben, ermatten wir nicht. Warum nicht? Und als zweites würde ich antworten, weil der Dienst für Gott uns nah bei Gott hält. Die Herausforderung des Dienstes zwingt uns immer wieder neu, die Nähe Gottes zu suchen. Dinge in Ordnung zu bringen, uns wieder ganz an ihm auszurichten. Der ehemalige Hausvater der Langsteinbacher Höhe, Erich Luban, der hat mir einmal gesagt, dass ich hier immer wieder auf die Kanzel muss, ist für mich eine permanente Herausforderung, die Dinge in meinem Leben, die sich wieder eingeschliffen haben, wieder vor Gott in Ordnung zu bringen. Er sagte, wenn ich nicht diese Herausforderung des Dienstes hätte, dann würde ich vieles in meinem Leben viel mehr schleifen, sich einschleifen lassen. Also die Herausforderung des Dienstes, die zwingt uns geradezu immer wieder neu, die Nähe unseres Herrn zu suchen. Und deshalb profitiert von unserem Dienst niemand so sehr wie wir selbst. Wir machen viele Erfahrungen mit Gott, die wir sonst nicht machen würden. Wer im Sessel sitzt, macht eben nicht die Erfahrung, die man mit Gott machen kann, wenn man im Dienst, im Kampf steht. Das ist bequem, das ist ruhig, das ist nicht so gefährlich. Aber es ist auch nicht interessant, nicht spannend. Wir machen keine Erfahrungen. Erfahrungen mit Gott machen wir nur, wenn es rausgeht. Ich sage es mal im Bild. Dass wir auf den Wellen gehen können, erfahren wir nur, wenn wir aus dem Schiff aussteigen. Ja? Wäre Petrus im Schiff geblieben, wäre er zwar nicht abgesoffen, aber er hätte auch nicht erlebt, dass er im Glauben, im Blick auf Jesus, auf den Wellen gehen konnte. Und er hätte auch nicht erlebt, dass sein Herr ihn niemals absaufen lässt, sondern ihn wieder rauszieht. Petrus hätte trockene Kleider behalten. Petrus wäre ein Schreck erspart geblieben, wenn er im Schiff geblieben wäre. Aber all das, was er erlebt hat, als er rausgegangen ist aus dem Schiff, das hätte er auch nicht erlebt. Also wir machen viele Erfahrungen mit Gott in seinem Dienst, die wir sonst nicht machen würden. Und indem wir Gott dienen, wachsen wir im Glauben. Das ist ja auch im Natürlichen so. Wenn wir unseren Körper, unsere Muskeln nicht gebrauchen, dann werden sie schlaff und träge. Und so wie es im Natürlichen ist, so ist es auch im Geistlichen. Nur der Glaube, der wirkt, der unterwegs ist, der tätig ist, nur der erstarkt und wächst. Ein Glaube, der nicht mehr aktiv ist im Dienst für Gott, der wird schlaff und träge wie unsere Muskeln. Wir ermatten nicht im Dienst. Warum nicht? Ich würde als drittes antworten, weil Gott sich nichts schenken lässt. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und mit das alles, da sind eben all die notwendigen Dinge unseres äußeren Lebens gemeint, die uns oft so bestimmen, für die wir oft so viel Zeit aufwenden und auch aufwenden müssen. Das alles, sagt Jesus. Das wird euch hinzugefügt, das gebe ich noch dazu, das gebe ich noch drauf als Bonuszahlung, wenn ihr die Priorität in eurem Leben richtig setzt. Und die Priorität heißt zuerst. Zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Zufall. Wenn wir am Reich Gottes sparen, dann sparen wir zuletzt nur an uns selbst. Indem wir unser Leben suchen, sagt Jesus, werden wir es verlieren. Und indem wir unser Leben an Jesus verlieren, werden wir es finden. Also was wir bei Gott an seinem Dienst einsparen, um selber auch mal ein bisschen was für uns zu haben, das sparen wir an uns selbst ein. Wenn das zuerst die Priorität richtig sitzt, sagt Gott, übernehme ich die Verantwortung für alles andere. Das ist eine Verheißung, die wir natürlich wieder nur erleben, wenn wir rausgehen aus dem Boot. Wenn wir uns in den Dienst auch wirklich stellen lassen. Und als letztes, warum ermatten wir nicht, da wir diesen Dienst haben? Weil die Art und der Inhalt dieses Dienstes so faszinierend sind. Das vor allem hat Paulus hier im Textzusammenhang besonders vor Augen. Paulus sagt, da wir diesen Dienst haben. Diesen? Was meinst du damit? Na, damit knüpft Paulus an das an, was er über diesen Dienst in Kapitel 3 davor bereits gesagt hat. Es ist nicht länger der Dienst des Todes, mit Buchstaben in Steine gegraben. Es ist nicht länger der Dienst der Verdammnis, der Verurteilungen, sondern es ist der Dienst des neuen Bundes. Und er nennt diesen Dienst des neuen Bundes mit vielen verschiedenen Ausdrücken. Er nennt ihn den Dienst des Geistes, den Dienst der Gerechtigkeit, den Dienst der Freiheit. Später im 5. Kapitel nennt er ihn den Dienst der Versöhnung. Also das ist ein ganz herrlicher Dienst, in dem der Mensch durch das Anschauen der Herrlichkeit Jesu von innen her verwandelt wird in das Bild Jesu. Also dieser Dienst ist so großartig, so faszinierend, dass auch von daher immer wieder neuer Mut und neue Kraft in unser Leben fließt. Da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir nicht. Man könnte auch dieses griechische Wort übersetzen, werden wir nicht mutlos? Ermatten wir nicht? Oder werden wir nicht mutlos? Ach, entspricht das der Realität? Werden wir nicht mutlos? Kennen wir das nicht alle? Zu ermatten, mutlos zu werden, den Mut zu verlieren? Paulus weiß doch aus eigenem Erleben nur zu gut, dass dieser Dienst für Gott niemals unangefochten bleiben wird. Der 2. Korintherbrief, ein faszinierender Brief, ein so persönlicher Brief von Paulus wie kein anderer. Dieser 2. Korintherbrief ist doch ein einziges Zeugnis dafür, wie massiv und von allen Seiten her wir im Dienst für Gott angefochten werden. Na klar. Na klar ist das kein Dienst, der einfach nur durchläuft auf einer riesen Halleluja-Wolke. Dieser Dienst wird angefochten, massiv von allen Seiten. Und Paulus spricht im 2. Korintherbrief eine Fülle von Dingen an, die er in seinem eigenen Leben erlebt hat, wie dieser Dienst für Gott angefochten worden ist. Und indem Paulus uns hier im 2. Korintherbrief an seinem eigenen Erleben im Dienst teilhaben lässt, ermutigt er uns für unseren eigenen Dienst, weil wir mit einmal merken, ach, das geht nicht nur mir so. Das ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass ich das alles falsch mache und nicht richtig glaube. Das ist Paulus nicht anders gegangen. Der hat das auch erlebt. Paulus sagt, dass er sogar am Leben verzweifelte. So angefochten war sein Dienst. Damit geht der 2. Korintherbrief los. Paulus spricht auch hier im 4. Kapitel ganz konkret einige Dinge an, durch die unser Glaube angefochten wird, durch die die Gefahr besteht, dass wir in unserem Dienst für Gott ermatten und mutlos werden. Ein paar Dinge spricht er unmittelbar direkt hier im 4. Kapitel an. Da ist zunächst die innere, verborgene Seite des Mitarbeiters. Paulus fährt gleich fort, da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir nicht, sondern. Jetzt kommt also dieses Gegenstück, das was als Gefahr eigentlich besteht, sondern wir haben den geheimen Dingen, derer man sich schämen muss, entsagt. Es gibt so viele Dinge, die wir vor anderen verbergen und heimlich, ganz verborgen mit uns herumschleppen. Dinge, derer wir uns eigentlich schämen. Dinge, die keiner wissen darf. Aber diese Dinge blockieren unser inneres Leben, rauben uns die Kraft und führen dazu, dass wir ermatten und mutlos werden. Und diese Dinge müssen aufgedeckt werden. Sünde muss bekannt und ins Licht gestellt werden, geklärt werden. Alle Dinge, derer wir uns schämen, müssen raus aus unserem Leben. Sie müssen unter das Kreuz. Sonst blockieren sie unser Leben und unseren Dienst. Unser Dienst wird auch durch Erfolglosigkeit angefochten. Warum kommen so wenig Menschen durch unseren Dienst zum Glauben? Warum sind die meisten Menschen so blind für dieses herrliche Evangelium? Was machen wir denn falsch? Warum sehen wir so wenig Erfolg? Und das macht uns mutlos. Und Paulus spricht auch dieses Problem, das er wieder schon hört, bevor es ausgesprochen wird. Paulus spricht auch dieses Problem an und er sagt in Vers 3, wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, So ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Damit macht Paulus klar, heute kommen nicht alle zum Glauben. Heute ist die Gemeinde, wie er an anderer Stelle einmal sagt, eine kleine Herde. Heute ist Satan noch der Gott dieser Welt. Das mag erschrecken, aber so sagt es die Bibel. Satan ist der Gott dieser Welt. Er verblendet den Sinn der Menschen für das Evangelium. Und deshalb gehen heute noch Menschen verloren. Heute gehen noch Menschen verloren. Und das müssen wir in unseren Dienst einkalkulieren. Wir wissen aus anderen Bibelstellen, dass es dabei nicht bleiben wird. Paulus schreibt in Römer 11, Vers 32, denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, alle, 100%, auf dass er alle begnadige. Also so viel, wie er in den Unglauben eingeschlossen hat, so viel schließt er auch in seine Begnadigung ein. Das heißt, wir haben von der Bibel her eine tolle Perspektive, dass dieses Verlorengehen, dieses Verblendetsein nicht das letzte Wort ist. Aber heute ist es noch so. Heute müssen wir einkalkulieren, dass es immer nur Einzelne sein werden, die sich zum Herrn rufen lassen. Und wenn wir hier falsche Erwartungen haben, werden wir ganz schnell mutlos. So aber freuen wir uns über jeden, der das Evangelium heute fassen kann und wissen, dass die übrigen, die heute noch verloren gehen, auch einmal unter die Begnadigung Gottes kommen werden. Das müssen wir einkalkulieren. Ich weiß, als wir die Gauben ausgebaut bekommen haben bei uns im Haus, da kam der Vertreter der Firma, hat sich das angeguckt und hat eine Kalkulation aufgestellt. Und die Kalkulation war in unserem Sinne sehr schön. Er hat nämlich einiges nicht mit einkalkuliert. Er hat nicht einkalkuliert, dass wir da oben einen Träger aus Stahl brauchen. Das ist teuer. Das hat er nicht einkalkuliert. Und er kam ganz schön ins Schwitzen. Und in unserem Dienst für Gott müssen wir ganz realistisch diese Situation, wer heute der Gott dieser Welt ist und dass heute es nach dem Auswahlprinzip Gottes geht, dass es heute um Einzelne geht, um die kleine Herde, das müssen wir einkalkulieren, damit wir nicht völlig mutlos werden. Aufgrund falscher Erwartungen. Also heilsgeschichtlich die Bibel lesen und wissen, was ist heute dran und was ist heute nicht dran, ist ein ganz wichtiger Schutz davor, mutlos zu werden. Darum müssen wir wissen, was heute im Plan Gottes dran ist. Vor allem aber wird unser Dienst durch den Blick auf uns selbst angefochten. Nichts kann uns so entmutigen und ermatten lassen, wie der Blick auf uns selbst. Wie sollen wir es dann noch wagen, so wie wir sind, bei allem, was wir von uns wissen, noch den Mund für den Herrn aufzutun oder irgendetwas für ihn zu tun? Aber auch hier weiß Paulus Rat. In Vers 5 sagt er, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns selbst aber als Knechte um Jesu willen. Wir predigen nicht uns selbst. Das befreit. Unglaublich. Das macht Mut. Unsere Botschaft ist immer größer als wir selbst. Unsere Botschaft ist immer größer als wir selbst. Es geht nicht um uns. Es geht um ihn. Was sind wir schon in seinem Dienst? Ich denke an die Geschichte mit dem Propheten Bileam. Das war ein Prophet Gottes. Zu dem wollte Gott reden, dem wollte Gott was zeigen. Aber Bileam hatte gerade nur noch seine eigenen Dinge im Blick und hatte für Gott gerade abgeschaltet. Er setzt sich auf seinen Esel und will auf dem falschen Weg vorwärts. Und dann redet Gott zu ihm durch den Esel und hält ihn auf und bringt ihn zurecht durch den Esel. Der Esel wird hier zum Werkzeug in Gottes Hand. Der Esel wird zum Diener Gottes, zum Sprachrohr Gottes. Der Esel. Oder ich denke an Petrus in dieser Nacht, Gethsemane, im Hof des Hohenpriesters. Jesus wird verhört. Im großen Raum, Jesus wird verhört. Der Petrus sitzt draußen im Hof am Feuer mit den anderen zusammen, den Knechten. Und dann sagt man ihm, warst du nicht auch mit dem? Und er verleugnet Jesus. Und dann kräht der Hahn. Und die Bibel sagt, als der Hahn krähte, da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus ihm gesagt hat, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und als der Hahn krähte, da blickt Jesus mitten in seinem Verhör, in seiner Verhandlung, nicht mehr zum hohen Priester und zu all den großen Leuten da, dieses Sanhedrin. Er dreht sich von ihnen weg und in der Bibel steht, er wandte sich um und schaute Petrus an. Auge in Auge mit Petrus, mitten im Prozess, mitten im Verhör. Der Hahn kräht und Jesus blickt Petrus an. Und Petrus fällt das Wort Jesu ein und er geht raus und weint bitterlich. Wer war hier der Bote Gottes? Wer war hier der Diener Gottes? Ein Hahn. Ein Hahn, der hat gekräht. Nicht mehr und nicht weniger. Und wie dumm, wenn der Hahn da steht und sagt, ich kann aber gut krähen, nicht wahr? So schön, so laut, wie ich krähe. Wie lächerlich. Aber wie unnötig auch, wenn der Hahn da steht und sagt, ich bin nur ein kleiner Hahn, ich kann nur wenig krähen. Leute, es kommt doch nicht auf den Hahn drauf an. Es kommt drauf an, dass der Hahn kräht und die Blicke Jesu und Petrus sich treffen. Und dass beim Krähen des Hahnes dem Petrus das Wort Jesu wieder einfällt. Das ist der Dienst des Hahns. Und in diesem Sinne, Ralf und wir alle, sind wir unterwegs für Jesus. Wir predigen nicht uns selbst, sondern ihn. Amen, wir wollen beten.